Villa was a rebel, you know what I'm saying?
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge des Sportphysio Talk Podcast, dem Podcast rund um die Sportphysiotherapie. Heute habe ich wirklich zwei ganz besondere Gäste bei mir und zwar sozusagen stellvertretend für die medizinische Abteilung des österreichischen Fußballnationalteams. Die Rede ist von Chris Ogris und Stefan Boder, die sich gerade auf die Fußball-EM in Deutschland vorbereiten. Warum so besonders die zwei? Ich glaube, viele, die in der Branche tätig sind, vor allem jetzt in Österreich, die kennen die beiden. Aber ich weiß ja, ich habe auch Zuhörer aus Deutschland und der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Kurz zu den beiden. Der Chris ist seit über 10 Jahren ein fester Bestandteil des medizinischen Teams der Nationalmannschaft. Seiner Expertise in der Sportphysiotherapie sorgt er quasi dafür, dass die Spieler immer in Topform sind. Und der Stefan ergänzt das Team unter anderem mit seinem umfangreichen Wissen in der Rehabilitation und Prävention von Verletzungen, und gemeinsam mit ihren Kollegen machen sie quasi die Jungs für die Herausforderungen im Spitzensport oder eben bei einem Großevent wie die EM regelmäßig fit. Wir reden aber auch über spannende Themen. Wie sieht zum Beispiel die optimale Betreuung im Sport aus? Wie viel Druck hat man als Therapeut oder als Therapeutin? Und warum es vielleicht auch mehr braucht als nur rein evidenzbasierte Nachbehandlungskonzepte? Und welche besonderen Vorbereitungen auch nötig sind, wenn ein Großevent wie die Fußball-Europameisterschaft ansteht? Was braucht's, um erfolgreich im Sportbereich zu arbeiten, und warum muss man vielleicht auch mal gelegentlich pokern als Therapeut oder als Therapeutin? Und es dürfen auch ein paar unterhaltsame Anekdoten aus der Sportbetreuung nicht fehlen. Und wie gesagt, mich freut es wirklich sehr, dass ich beide heute bei mir im Podcast zu Gast habe. Der Stefan war schon mal bei mir, den Chris mussten wir ein wenig dazu überreden. Aber deshalb bin ich noch froher, dass wir diesen ganzen Effort, diese ganze Vorarbeit gemacht haben, weil der Chris uns da sehr, sehr viel Input geliefert hat aus seiner Zeit im Nationalteam, aber auch bei anderen Großevents. Wie gesagt, einerseits haben Chris und Stefan, wie bereits erwähnt, jahrelange Erfahrung in der Betreuung von Spitzensportlerinnen, sei es bei Welt- und Europameisterschaften, aber eben auch bei Olympischen Spielen. Andererseits hatte auch einer von den beiden gerade zu Beginn meiner Therapeutenkarriere erheblichen Einfluss auf mich, weil er unter anderem sein Wissen in Kursen, die ich besucht habe, weitergegeben hat und weil mich sein beruflicher Weg damals sehr motiviert hat und auch damals schon sehr zum Vorbild hatte. Nicht nur, weil wir jetzt denselben Namenkürzel haben und beide am Bart tragen und beide, muss man auch sagen, richtig guten Geschmack für vor allem gute Musik haben. Nein, sondern weil wir die Zusammenarbeit mit Sportlern im Verein und in der Praxis genau das eben war, was ich immer zum damaligen Zeitpunkt machen wollte. Und der Chris hat das eben damals schon vollzogen, die ganzen Schritte. Deshalb möchte ich das Intro auch dazu ein wenig nutzen, um hervorzuheben, auch wie wichtig es ist, dass wir Unterstützung eben auch von anderen erhalten, sei es jetzt in Kursen oder auch im 1-zu-1-Setting, gerade in unserer Branche. Weil wenn wir immer versuchen, alles alleine zu erreichen, dann dauert das oft ja sehr lange oder wir schaffen es vielleicht nie. Deshalb braucht es oftmals Teamwork, wo man von anderen vielleicht lernt oder eine Art Mentor oder Mentorin hat, die einen zu Beginn unterstützt. Und da eben wirklich auch, sage ich mal, wertschätzend dem gegenübersteht, weil viele dann vielleicht vergessen, dass jemand sie unterstützt hat, dass jemand sie supportet hat und nehmen das vielleicht für selbstverständlich hin, vergessen dann, dass sie ohne die Hilfe oder den Support anderer möglicherweise nicht dort wären, wo sie jetzt sind und übersehen dann vielleicht, dass jemand an sie gedacht hat, wenn es um einen Job geht oder um die Betreuung von Sportler, Sportlerinnen geht. Deshalb, wir sollten daher meiner Meinung nach unseren Unterstützern Anerkennung schenken und Wertschätzung, sozusagen Know Your Supporters. Einer, der mich damals zu Beginn meiner Karriere unterstützt hat, das war eben der Chris. In diesem Sinne, lieber Chris, vielen, vielen lieben Dank nochmals für deinen Support, gerade zu Beginn, und dafür, dass du mir geholfen hast, einige meiner Erfahrungen, die ich in der Sportbetreuung sammeln konnte, sozusagen auch mir zu ermöglichen. Das sozusagen kleine einleitende Worte zu meinen Gästen und zu den Themen heute. Und noch eine weitere Sache, weil das letzte Gewinnspiel so erfolgreich war. Vielen, vielen lieben Dank für die Teilnahme auch. Ist ja auch ein richtig cooles Schmuckstück, wie gesagt, diese Tasche von Elite, die zur Verfügung gestellt wurde von Kanzelsberger. Habe ich mir aber gedacht, mache ich gleich noch ein Gewinnspiel. Dafür müsst ihr aber relativ schnell sein, denn es geht nur ein paar Tage, denn das, was es zu gewinnen gibt, hat ein wenig mit meinen Gästen zu tun, quasi damit ihr die beiden auch sozusagen live sehen könnt. Ich habe 2 Tickets für das letzte Vorbereitungsspiel auf heimischem Boden von der österreichischen Nationalmannschaft. Am 4. Juni in Wien gibt es, wie gesagt, 2 Tickets. Was ihr dafür tun müsst, erfährt ihr in einem Beitrag, wo ihr auch alle weiteren Infos sozusagen erhältst dafür. Und noch eine weitere Sache, was es in dieser Folge gibt. Ihr seht, es gibt nur Geschenke und coole Sachen für euch. Nein, Spaß beiseite. Einer der beiden Gäste hatte auch ein richtig cooles Projekt, das Stefan mit seinem Fokus Leiste. Und da gibt es einen Rabattcode für seine Fortbildung. Dazu aber mehr in der Folge. Da wird euch der Stefan dann mehr dazu erzählen. Also bleibt dran. Erfahrt mehr über die faszinierende Welt der Sportbetreuung und vor allem die Menschen, die hinter den Kulissen alles geben, um unsere Athleten und Athletinnen zu unterstützen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, lieber Chris, lieber Stefan, vielen Dank für eure Zeit. Ich weiß, ihr habt wahnsinnig viel zu tun, beide mit in Projekten und großes Event, Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür. Die jetzt sozusagen euch noch nicht kennen, was wahrscheinlich nur ein kleiner Teil ist, die meisten kennen euch bestimmt. Kurz einmal eine kleine Vorstellungsrunde zu euch, euren Werdegang sozusagen, wie ihr dazu kommen seid und ja, nehmt uns mal ein bisschen mit.
Ja, danke erst einmal, dass ihr zwei mich da vergewaltigt habt und gezwungen habt, heute hier zu sein. Ihr wisst, wie gerne ich solche Sachen mache. Aber ja, also ich bin der Chris Ogris. Sporttherapeut, habe im Sport 2000 begonnen zu arbeiten. Zuerst wie die Jungfrau zum Kind bin ich eigentlich zur Admira gekommen. Also vielleicht kleine Vorgeschichte. Fußball war witzigerweise die einzige Sportart, die mich nie interessiert hat selber. Ich habe selber eigentlich alle möglichen Sportarten immer gern gemacht, aber aus irgendeinem Grund generell Mannschaftssportarten nicht so. Ich bin wahrscheinlich damals schon kein Teamplayer gewesen und das hat sich bis heute nicht geändert, oder Stefan? Und habe dann eben gleich vom ersten Tag weg Blut geleckt, muss ich sagen. Also die Arbeit im Fußball hat mir eigentlich gleich vom Start weg richtig viel Spaß gemacht bei der Admira damals. Zuerst im Nachwuchs und dann relativ schnell bei Amateure und Kampfmannschaft. Habe dort 3 Jahre in Summe verbracht und hab dann das Glück gehabt, dass bei der Austria dann was frei worden ist, 2003. Hab dann weitere 7 Jahre bei der Austria dann eigentlich gleich bei der Kampfmannschaft verbracht. War wunderschöne Zeit und hat auch irrsinnig viel Spaß gemacht. Tolle Erlebnisse, auch sportlich gar nicht so unerfolgreich für die Austria eigentlich. Und hab dann 2010 beschlossen, den nächsten Schritt zu wagen, sprich das Thema Selbstständigkeit anzugehen und meine Praxis im Tennisleistungszentrum im 14. Bezirk eröffnet. Wir haben das Ganze XOX Athletes Therapy genannt und sind da mittlerweile zu 7 im Team eigentlich sogar. Bestehend aus einem Mentalcoach, meiner Frau als Pilates-Trainerin. Dieses Geräte-Pilates integriert sich eigentlich auch wunderbar in die Therapie auch. Und 2 Sportphysiotherapeutinnen, ein Physiotherapeut und der Werner Farmer und ich sind eben, wie gesagt, Sporttherapeuten. Der Werner Farmer fürs Davis Cup Team und in der ATP recht aktiv und kommt eben quasi aus der Tennisecke. Ja, und so passt das eigentlich wunderbar. Glücklicherweise hat sich quasi parallel zum Schritt zur Selbstständigkeit halbes, dreiviertel Jahr später, 2011, der Job beim ÖFB ergeben, dass da gerade mein Vorgänger die Segel gestrichen hat und ich seit 2011 beim Nationalteam tätig sein darf. Und das ist genau die Dosis an Fußball, die super Vertrag und die man irrsinnig taugt, also so Vereinsfußball rund um die Uhr. War schön die 10 Jahre, aber ist dann auch irgendwann wieder genug und jetzt passt es halt einfach optimal, diese Mixtur aus einerseits Sportler aus allen Ecken und allen Sportarten in der Praxis und auch Normalsterbliche übrigens, was mir auch viel Spaß macht. Also wenn einmal der Bürohengst etc. vorbeikommt, bietet das ja auch viel Challenges und viel Freude. Und eben dieses akzentuierte Profifußball-Ding, wo du halt dann wirklich auch ein bisschen einen Tapetenwechsel hast und im professionellen Radl drinnen bleibst. Auch 2011 habe ich eigentlich beim ÖOC auch noch begonnen zu arbeiten bei diversen olympischen Veranstaltungen, sprich Jugendspiele, europäische Jugendspiele, aber eben auch bei 2 Sommerspielen, sprich in London und in Rio, und war natürlich auch unglaubliche Zeit und hat mir viel Freude gemacht, habe ich jetzt eher aus zeitlichen Gründen stark reduziert, also da bin ich eher so, wenn der Hut brennt, stehe ich parat für sie, das ist das Agreement, aber mache ich jetzt eigentlich nicht mehr in der Regelmäßigkeit wie früher oder wie mein Kollege, der ja glaube ich auch schon bei dir war, der Tom Hebenstreit, der ist ja quasi Mr. Olympia, wenn man so sagen kann. Ja,
ja, den Namen habe ich ihm gegeben, ja.
Genau, ja. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, es war eh schon lang, ne?
Ich wollte gerade sagen, schöner Weg schon, eigentlich immer nur im Sport, kann man fast sagen, oder? Also ist eigentlich so die Leidenschaft, die du da auch eigentlich reinsteckst, die du mitbringst und die du eigentlich jetzt auch schon seit 2000, hast gesagt, fast einem Vierteljahrhundert jetzt schon aufrechterhältst.
Ja, das klingt schier, wenn du das sagst, ja, aber ja, genau. Ja,
ich habe ja vor euch, war der Klaus Eder ja da, der hat 50 Jahre, also ein bisschen was hast noch.
Ja, sehr gut. War übrigens immer mein großes Idol, also muss ich schon ehrlich sagen, also damals so in meiner Sporttherapie-Ausbildung, wie ich zum ersten Mal von der Existenz von Klaus Eder gehört habe, habe ich mir gedacht, puh, das ist halt richtig geil, Fußball und Olympia. Und ja, ist natürlich nach wie vor halt ein Vorbild halt sozusagen. Ja.
Na, ich glaube, da geht es nicht nur dir so damit. Ja. Stefan, wer war dein Vorbild in deiner Karriere, wie du gestartet bist? Nimm uns auf deinen Weg einmal kurz mit. Du warst ja schon mal bei mir, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber erzähl uns auch noch einmal so dazu, wie dein Weg zum ÖFB vielleicht auch war, was du davor gemacht hast und eben vielleicht auch dein Vorbild.
Genau, also ich bin eben der Stefan Poder, eben Kollege vom Chris jetzt beim ÖFB-Nationalteam. Mir ist gerade wieder bewusst geworden, wie alt der Ogerl eigentlich schon ist. Wenn er das so erzählt, also es wird bei mir wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, die Vita. Aber mein Bezug zum Sport war, dass ich eben die ersten 3 Jahre bei Handball West Wien in der Bundesliga als Physio gearbeitet habe. Da bin ich sicher auch ins eiskalte Wasser gesprungen als einziger Physio und noch relativ jung und unerfahren, würde ich sagen, aber habe halt auch da viel lernen dürfen. Bin dann 2009 nach Australien übersiedelt, habe dort einen Master gemacht in Muskuloskeletale und Sportphysiotherapie und habe auch für mich 2 so Idole kennengelernt, zu denen ich dann nachher noch kommen werde. Und wie ich dann wieder im schönen Wien war, habe ich so begonnen, beim ÖFB-Nachwuchs auszuhelfen und bin da eigentlich mehr mit Fußballbetreuung in Kontakt gekommen, habe selber nie wirklich Fußball gespielt, habe das aber auch ziemlich cool gefunden, dass man da in so einem großen Team arbeitet und für meine Begriffe auch schon sehr professionell, und dann auch 2013 eine Praxis aufgemacht, gemeinsam mit einem Geschäftspartner, mit dem Olli Meier, die Gott sei Dank sehr gut läuft und wo wir ein wunderbares Team haben, die mich auch unterstützen, wenn ich zum Beispiel mit dem Nationalteam unterwegs bin und sich dann gut um meine laufenden Patienten kümmern. Ich habe dann 2015 beim Eishockey-Nationalteam angefangen, habe dann das Glück, wenn man so will, gehabt, dass der Roger Bader und ich eigentlich da von Anfang an gut harmoniert haben, wie der 2016 gekommen ist, und war dann noch weitere 5 Jahre beim Eishockey, bei allen Weltmeisterschaften, die halt stattgefunden haben, egal ob B oder A, konnte ich da dabei sein, was einfach auch eine sehr coole Erfahrung war, in einem kleinen, aber feinen Medical Team, wobei bei uns die Equipment Manager auch schon fast fester Bestandteil waren. Also es war eine sehr eingeschworene Partie und auch eine richtig gute Zeit. Und habe dann 2021 davon erfahren, dass beim ÖFBA-Team ein Slot quasi frei wird, auf den ich mich dann frecherweise hinbeworben habe und dann auch nach stundenlangen Hearings mit dem Chris Ogris ihn überzeugen konnte, dass ich eh nicht so ein Ungustl bin, wie er es jetzt manchmal behauptet.
Überzeugen eigentlich nicht, das ist der falsche Ausdruck, aber ja, okay. Es war halt die Wahl des geringsten Übels.
Genau, also wie man merkt, wir haben eine sehr spezielle Beziehung, aber grundsätzlich haben wir uns ganz gern, also ich habe ihn zumindest gern. Und ja, zu den Idolen waren eigentlich die Mary McGarry und die Susan Everett. Die Mary war halt oder ist halt eine überragende Physio, die auch Professorin ist und PhD mit Schwerpunkt Schulter und hat mich da sehr geprägt. Und die Susan war, glaube ich, bei 3 verschiedenen Olympischen Spielen und hat die Australier bei Rudern und Radfahren, Bahnradfahren betreut und hat auch eine der größten Sportphysio-Sportmedizinketten in Südaustralien aufgebaut. Und ich habe das Glück gehabt, dass die mich unterrichtet oder tutorisiert haben, und die sind für mich einfach beide sehr prägende Persönlichkeiten gewesen, wegen einem Rundumpaket aus fachlichem Know-how, aber auch menschlicher Kompetenz.
Jetzt habt ihr beide schon eine ordentliche Vita, was Sportevents angeht, Sportbetreuung angeht. Jetzt steht noch ein großes Event an, die Fußball-Europameisterschaft. Nehmt uns mal mit, man kriegt immer nur im Vorfeld mit, die Mannschaft, wie sich die vorbereitet, man hört, wo das Teamcamp ist, wer kommt rein und nicht und so weiter und so fort. Was ist für euch der Unterschied oder sagen wir es mal so, wenn man sich jetzt vorstellt, als junger Physio gibt es ja ganz viele, die euren Job gerne machen würden oder gerne mal da reinkommen würden, dass das sozusagen, wie du es vorher schon gesagt hast, Chris, vor 2000 bist du da gestanden, man sieht den Klaus Eder, der macht das, und jetzt sitzt du selber da und bist eigentlich in Österreich einer der Therapeuten, die denen vielen anderen gerne auch so wären wie du. Wo ist der Unterschied zu normalen Lehrgängen vielleicht, als wie zu einem Großevent? Wann fängt eure Vorbereitung an? Wie viel Zeit wird davor investiert, was jetzt die Gesellschaft gar nicht so mitbekommt, damit die Spieler richtig gut performen können von Spiel zu Spiel?
Ich fange vielleicht kurz an, obwohl mein Part da sicherlich der kleinere ist. Wir haben in unserem Medical Team ja auch mit dem Michael Vetterazzi, Michael Zeischka, Michi Fiedler, Martin Hemmerle und Martin Rinderer haben wir ja eigentlich schon ein sehr großes Staff mit sehr viel Expertise, und Gerd Zahlinger darf ich auch nicht vergessen, ganz wichtig. Und wir haben uns die Aufgaben untereinander, nachdem wir so viele sind, halt wirklich aufgeteilt. Das ist vielleicht auch der Unterschied zum Eishockey, wo wir viel kleiner waren vom Staff. Und mein Job zum Beispiel gemeinsam mit Michi Vetturazzi ist, dass wir einfach vor den Lehrgängen Kontakt aufnehmen mit den Physiotherapeuten der Spieler, mit den Vereinsphysios. Wir stehen da in einem sehr engen und sehr positiven Austausch, damit wir zum Beispiel wirklich über jedes Wehwehchen, was für uns einmal relevant sein kann, Bescheid wissen, auch wenn es dann geht um Belastungssteuerung oder Planung in den ersten Trainings bei der Zusammenkunft. Was jetzt organisatorische, infrastrukturelle Themen angeht, ist der Chris Ogris eindeutig unser Chief. Der hat da den meisten Überblick, die meiste Erfahrung, und ich glaube, das kann er am besten selber erzählen.
Genau, der Manpower schaut ja richtig stark aus, also richtig gut aufgestellt. War das immer so, Chris?
Dass der Staff so groß war? Ist jetzt auf jeden Fall in den letzten Jahren ganz gut ausgebaut worden, was natürlich sehr positiv ist, weil du halt viele Sachen besser aufteilen kannst, delegieren kannst. Ich meine, du kennst das eh selber auch. Es ist halt auch beim Verein, bist halt schneller mal das Mädchen für alles, was ja auch vollkommen okay ist und passt ja auch. Aber natürlich glaube ich, dass dann wieder Ressourcen frei werden, wenn du die Aufgaben besser untereinander aufteilen kannst und dich vielleicht dann halt eben nur auf 10 statt 20 Aufgaben konzentrieren kannst. Aber ja, früher war das eigentlich so, dass das Medical Team de facto eigentlich nur aus 3 Leuten bestanden hat, plus Mannschaftsarzt natürlich, wobei dem bereits erwähnten Gerhard Sallinger, den wir alle sehr schätzen, den hat es eh auch damals schon gegeben und ist von unserer Seite auch immer als Teil des Medical Teams gesehen worden auf jeden Fall. Aber jetzt rein therapeutisch, vor allem manualtherapeutisch, haben eigentlich nur 3 Leute gearbeitet und ja, also von wegen Nutritionist etc., das hat es alles nicht gegeben, das haben wir alles so nebenbei halt noch mitmachen müssen und ja, hat zwar auch jahrelang gut funktioniert, aber ist natürlich jetzt schon sehr viel cooler. Und ja, also was die Eingangsfrage war, wie das jetzt so im Vergleich zu einem normalen Lehrgang ausschaut, es ist halt... auch ein normaler Lehrgang ist immer ein bisschen davon abhängig, wie viel du sozusagen zu Hause bist. Ja. Also auch wenn wir noch keine Homebase haben in dem Sinn, die ist jetzt gerade am Entstehen mit dem ÖFB-Campus dann in Aspern. Aber bisher sind wir ja immer so ein bisschen ein Wanderzirkus gewesen. Und das ist halt der Punkt. Also wenn wir in Wien waren, war es halt ein bisschen leichter auch für uns logistisch, weil wir dann trotzdem immer Zugriff aufs Lager gehabt haben etc. Wenn wir jetzt einen Lehrgang gehabt haben, wo wir vielleicht eine Woche irgendwo in Vorbereitung in Mabea oder so waren, musst halt dementsprechend schauen, dass da halt nichts ausgeht dort, weil halt mit Nachliefern dann kommt halt auch immer drauf an, in welchem Land, ist dann halt immer schwierig. Bei der Euro jetzt in Deutschland ist natürlich der Mega-Benefit, dass eben in unserem Nachbarland Deutschland stattfindet. Sprich, da wird es halt, sollte uns irgendwas ausgehen, auch nicht so schlimm sein, weil die meisten Zulieferer eh aus Deutschland auch kommen. Aber... ja, es ist halt natürlich eine viel größere Zeitspanne. Das ist letzten Endes das Entscheidendere, warum's aufwendiger ist. Und das muss man vielleicht alles ein bisschen mit einbeziehen. Plus, du hast halt natürlich, wenn du jetzt 4 Wochen sozusagen Minimum benannt bist, vielleicht auch mehr Möglichkeiten, sei es jetzt auch diverse Zusatzgeräte einzusetzen, die man vielleicht normalerweise, wenn es jetzt nur ein 10-tägiger Lehrgang ist, gar nicht so richtig in Erwägung ziehen würden, in unser therapeutisches Konzept mit einzubauen. Also sprich, wir haben vorher gerade geredet über Stoßwelle, solche Sachen. Weiß ich gar nicht, ob die in einem normalen Lehrgang jetzt sehr häufig zum Einsatz kommen würden. Aber natürlich, wenn du jetzt einmal am Monat benannt bist, machen halt solche Geräte dann schon vielleicht mehr Sinn, die auch mitzuschleppen oder sich zumindest auszuborgen. Ja, also das ist vielleicht so der größte Unterschied, glaube ich, im Vergleich zu einem normalen Lehrgang, dass du einfach wirklich schauen musst, dass da nichts ausgeht. Das war jetzt, wie gesagt, in Frankreich auch ein bisschen schwieriger 2016 und 2021 in dieser 12-Länder-Euro war es wieder ein bisschen leichter, weil da haben wir die Homebase halt in Österreich gehabt. Ja, und in Deutschland wird es jetzt auch eher easy werden. Also ich glaube, spannend sind dann vor allem, wenn es was wird, in 2 Jahren solche Sachen, wo es dann wirklich auf einem anderen Kontinent bist, bei der WM Kanada, USA, Mexiko. Da muss halt die Logistik im Vorhinein noch perfekter und lückenloser rennen. Ne?
Das heißt jetzt so ungefähr einen Monat, eineinhalb vor Start, seid ihr schon ready?
Sind wir schon ganz schön im Stress, ja. Also ja, das anfangen tut man mit Vorbereitungsmaßnahmen wahrscheinlich noch viel früher. Ja. Also im Endeffekt die ersten Gedanken haben wir uns schon ein halbes Jahr vor der Euro schon gemacht, mindestens. Und ja, aber im Grunde genommen sind wir auf Schiene, würde ich sagen. Also wie gesagt, geht eher so um Feintuning noch, aber ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir ganz gut vorbereitet, ja.
Sehr gut. In Deutschland wird immer so das Team hinter dem Team so besonders hervorkommen. Jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen. Da gibt es auch eben, da wird immer ganz betont, dass das Team hinter dem Team so wichtig ist. Wie schaut da bei euch, ihr habt es schon gesagt, die Köpfe, die dahinter stecken. Wie kann man sich so einen Tag bei euch vorstellen? Jeder, der vielleicht noch nie im Sport gearbeitet hat oder in Lehrgängen unterwegs war, wie schaut das so aus? Hat da jeder seine zugeteilten Rollen? Macht da jeder alles? Hat da jeder so seine, ich sage jetzt einmal, Spieler, die er vielleicht betreut? Weil gerade in unserer Branche wissen, ist Vertrauen auch eine richtig gute oder eine gute Basis für eine gute Zusammenarbeit mit einem Sportler oder Sportlerin. Wie schaut das so aus bei euch? Ein Tag, startet der um 6 Uhr in der Früh mit einem oder um 7 mit einer ersten Einheit schon oder ist da mal Frühstück oder nehmt uns mal auf so einen Tag mit hinter dem Team sozusagen, wie der ausschaut?
Ja, ich würde sagen, ganz unterschiedlich. Also die sportlichen Kollegen, zum Beispiel der Veto und ich, trainieren meistens vor dem Frühstück. Da habe ich den Chris ehrlich gesagt noch nicht oft gesehen in der Kraftkammer. Aber der wird wahrscheinlich noch schlafen. Ansonsten.
Ich habe mich auf dem Arbeitstag vor, professionell, aber okay.
Ansonsten ist halt so, dass wir eigentlich den ganzen Tag aufeinander picken. Klingt arg, aber macht total Sinn, weil wir dadurch die ganze Zeit jeder am neuesten Stand ist. Wir haben auch meistens in der Früh ein kurzes Update, nachdem wir mit den Spielern beim Frühstück geredet haben, auch noch mit dem Trainerteam, damit die halt auch wirklich brandneue Informationen haben, wie es allen geht. Weil es kann ja auch einmal passieren, dass über die Nacht irgendwas aufpoppt, dass einer schlecht schlaft, Verdauungsprobleme kriegt, was auch immer. Und da kriegen die natürlich in der Früh mal den aktuellen Report. Ansonsten sind wir jetzt inzwischen schon sehr gut eingespielt, es weiß wirklich jeder, was zu tun ist, wer schaut, dass das Eis da ist oder die Getränke, bis hin zu eben unserem Nutritionist, dem Martin Rinderer, der sich um diverse Shots für jede Lebenslage oder jede Situation eigentlich kümmert. Ich glaube, da sind wir sehr gut eingespielt. Es hat sich jetzt auch so etabliert, dass so hauptsächlich schon jeder so seine paar Spieler hat, die er primär betreut. Das ist auch gut, weil man halt natürlich mit der Zeit dann immer weiß, okay, bei dem war die linke Hüfte immer ein bisschen tighter, wenn der Platz härter ist. Also man kriegt dann schon so ein sehr gutes Gefühl, aber was ich glaube, was bei uns eine extreme Stärke ist von dem Medical Team, was wir jetzt haben, ist, dass wir da auch nicht davor zurückschauen, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, der braucht eine Dry Needling, schicke ich die sehr gerne auch zum Veto. Oder wir haben letztes Jahr beim Kevin Dunn, so haben wir eigentlich auch im Tag Team schon in Wien vorab, aber da noch im Lehrgang uns super abgestimmt und die Brücke geschlagen zwischen manueller Therapie an der Bank hat der Chris gemacht. Ich habe so diesen aktiven Reha medizinische Trainingstherapie-Prozess übernommen und dann am Feld war der Gerhard Zalli federführend, obwohl ich auch dabei war, aber das hat dann eher für Lacher gesorgt, muss ich sagen, wie ich den Ball einmal ins Gemüse geschickt habe. Aber ja, es sollte halt jeder wissen, was er kann und was er nicht kann. Bei mir ist das definitiv das Fußballspielen. Aber ich glaube eben, grundsätzlich sind wir alle Spezialisten, aber auch Generalisten. Und unsere Stärke ist einfach das Teamwork.
Ja, das glaube ich auch, dass besonders wichtig ist generell in so einem Medical Team, das halt eine Mannschaft betreut oder auch bei Olympia jetzt zum Beispiel, dass nicht unbedingt zu viel Spezialisten hast, die jetzt auf eine Schiene fixiert sind, therapeutisch, sondern dass wirklich auch viele universell einsetzbare Therapeuten dabei hast. Das ist, glaube ich, einer der entscheidendsten Punkte. Und es stimmt schon, was der Stefan sagt, dass einerseits es vielleicht so ein paar Spieler gibt, die halt vielleicht minimal präferierte Therapeuten haben, aber ich glaube, unsere größte Stärke ist, dass sollte mal einer von uns an einem Abend besonders viele Anmeldungen haben und ein Spieler dann dementsprechend spätest drankommen, hat, glaube ich, keiner von unseren Jungs ein Problem damit, wenn er mal eben zu einem anderen Therapeuten als normalerweise geht. Ich glaube, das spricht sehr viel dafür, dass wir da einfach wirklich auch eben universell einsetzbar sind und jeder eigentlich alles ein bisschen kann, so auf der Art. Und das ist, glaube ich, wichtig für ein funktionierendes Medical Team.
Ja, und ich glaube auch, dass, ich meine, ihr habt es ja jetzt nicht mit Akademiespielern zu tun, sondern ihr habt es ja mit gestandenen Profis zu tun. Und die wissen ja auch, dass da jetzt nicht 4 Leute sitzen, die gestern gerade den Kurs fertig gemacht haben, sondern die wissen ja auch, was sie an euch haben, was ihr für Know-how mitbringt sozusagen. Und ohne es jetzt zu wissen, aber ich kann mir halt vorstellen, da geht man gern zu an jeden. Natürlich hat man seine Präferenzen, aber ja. Ich glaube auch bei so einem Team, wie ihr seid, wo ich alle sehr schätze, denke ich mal, würde ich mich da als Spieler auch sehr, sehr wohl fühlen sozusagen. Ja. Wie lange dauern eure Tage? sozusagen.
Eigentlich kann man schon sagen, dass so ein durchschnittlicher ÖFB-Tag ist eigentlich von 8 in der Früh bis 23 Uhr am Abend bist eigentlich permanent irgendwie on fire. Also ich sage immer, im Vergleich zu einem normalen Praxistherapietag behaupte ich, arbeite ich wahrscheinlich netto sogar weniger manuell oder am Tisch beim ÖFB. Aber du hast halt so viele andere Aufgaben und natürlich während dem Training, wenn du jetzt keine Verletzten hast, reißt da jetzt vielleicht kein Haxen aus, aber du hast natürlich Anwesenheitszeit und wartest blöd gesagt drauf, dass sich irgendwer verletzt. Also du musst schon irgendwie aware sein und aufmerksam und Feedback einholen in Getränkepausen etc. Also es ist halt auch nicht frei in dem Sinn. Also von dem her kann man wirklich sagen, von 8 bis 23 Uhr hast du dann eigentlich tagtäglich in irgendeiner Form Beschäftigung. Und ja, ist tatsächlich so nach 10 Tagen Lehrgang merkt man das, glaube ich, schon ganz gut. Also ich glaube, ich habe in meiner Anfangsphase noch den Anfängerfehler gemacht, dass ich mal einen Tag nach dem Lehrgang in der Praxis auch schon wieder Kunden einteilt habe. Aber das geht sich in Wahrheit energetisch nicht aus und habe ich relativ bald wieder eingestellt, weil ja, es zehrt dann natürlich schon auch, aber es macht unglaublich viel Spaß. Ja.
Würdet ihr sagen, dass gerade vielleicht im Fußball das sehr speziell ist, dass das so ein intensiver Arbeitstag auch ist im Lehrgang? Weil ich meine, wir alle kennen oder wissen, es gibt natürlich auch andere Sportarten, wo vielleicht nicht so viel Budget da ist, ja, wo einfach der Tagessatz vielleicht auch nicht so viel ist, ja, wo man dann immer auch wieder, keine Ahnung, seine Freizeit hat. Das heißt, das habt ihr jetzt im Endeffekt auf einen Lehrgang ÖFB jetzt nicht so in dem Sinn, dass ihr mal sagt, so, heute schauen wir uns die Stadt an, die legen wir jetzt ein bisschen in die Sonne, wie man es vielleicht von Beachvolleyball oder so kennt.
Na, also das kommt, glaube ich, wirklich beim Fußball sehr selten vor, dass du in die Verlegenheit kommst, dass du so einen gemütlichen Tag hast, wo du sagst, du gehst ein bisschen bummeln oder so. Gibt's vielleicht ab und zu schon noch, ja, dass die Situation kommt, aber wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und du hast schon recht, jetzt, wenn ich so vergleiche, bleiben wir gleich bei den Beachvolleyballer.
kein Bashing gegen Beachvolleyball, aber.
Habe eben Dopplerhorst auch bei den ein oder anderen Grand Slam betreut. Fang da mal damit an, dass du mal nur 2 Athleten hast, ja, ist eh klar. Dann kannst du natürlich dir die Zeit auch ein bisschen besser einteilen. Natürlich ist es da zwischendurch auch ein bisschen relaxter und sitzt dann halt einfach auf einem Café mit den Jungs irgendwo. Eh klar, ja, aber ich glaube, das hat eher was mit Einzelsportler unter Anführungszeichen zu tun, also auch wenn das jetzt auch eine Teamsportart ist, Beachvolleyball, aber das sind halt dann auch nur 2 und einer Mannschaft, die du halt betreuen musst und auf das, was du ansprichst, ist, glaube ich, dass vielleicht durch dieses größere Budget, was auch immer, dass dann halt einfach auch ein viel tighterer Ablaufplan ist. Also wenn du da eine Minute zu spät zum Mittagessen kommst, hat es bis vor kurzem noch Geldstrafen gegeben für Spieler und Betreuer, by the way. Also von dem her, das ist schon recht restriktiv, wie es da zugeht. Also ist jetzt auch nicht unbedingt erwünscht, das wissen, glaube ich, auch die wenigsten. Selbst wenn wir jetzt zum Beispiel in Wien sind und der Stefan und ich sind ja Wiener, wäre es vollkommen deplatziert und unerwünscht, dass wir sagen, na gut, wir sind jetzt fertig mit der Arbeit, wir fahren jetzt zu Hause und haben einen Heimschläfer und kommen halt morgen in der Früh dann wieder. Also das geht, glaube ich, im Fußball gar nicht. Ja. Du bist halt einfach sozusagen immer vor Ort einkaserniert sozusagen im goldenen Käfig. Und ich glaube, merke ich immer wieder, dass die Leute überrascht sind, wenn sie das hören, dass, weil ja, du bist ja in Wien, das heißt, dann bist du zu Hause und bei der Family, also so ist es dann halt auch nicht. Im Gegenteil, wenn du da einen Kaffee in einer Woche schaffst mit der Family oder mit Freunden in der Hotellobby, dann ist eh schon viel. Ja.
Stefan, ich kann mich noch an unsere Folge erinnern über Hüft- und Leistenschmerz und da hast du mal gesagt, dass du dem Patienten dann auf Befund hast und dann zu ihm mal sagst, gib mir mal 2-3 Sessions Zeit, damit wir das Problem rausfinden. Habt ihr das im ÖFB-Team auch, dass ihr sagt, so, weiß ich nicht, Marco oder David, gib mir mal 2-3 Behandlungen und dann schauen wir mal, ob du vielleicht spielen kannst beim nächsten Ding. Ist der Druck im Team oder wenn man einfach im Arsenal-Team jetzt so wie ihr beim Großevent auch seid, ist der Druck enorm? Muss man da richtig abliefern und nicht einmal sagen, schauen wir mal, ob die Behandlung jetzt wirkt, sondern ist es wirklich so, alles ausprobieren, was im Werkzeugkoffer drinnen ist?
Ja, also wie du richtig sagst, jetzt so wie in der täglichen Praxis, wenn ich jetzt vielleicht auch mit einem Hobbyathleten arbeite, das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil der Druck ist natürlich da, wie du richtig sagst, weil es steht meistens beim Nationalteam halt irgendein Spiel vor der Tür. Es gibt eigentlich auch keine unwichtigen Spiele mehr. Es ist das Nationalteam für die Sportler eine extrem wichtige, abgesehen davon, dass natürlich eine Riesenehre ist, dafür zu spielen, aber es ist auch eine wirklich wichtige Bühne, um sich zu präsentieren, um vielleicht, wenn man beim Verein nicht unbedingt in der Stammelf ist, zu zeigen, was man eigentlich drauf hat. Deswegen, der Druck ist einfach groß, der ist enorm groß. Ich glaube, es bringt trotzdem nichts, wenn man sich da jetzt wahnsinnig macht, weil am Ende vom Tag ist es alles Biologie und Physiologie. Und von meiner Erfahrung muss man einfach möglichst ehrlich dann auch mit den Sportlern kommunizieren. Ich denke, wir haben alle genug Erfahrung und Kompetenz zu wissen, wie wir was einordnen und wie was auf welche Verletzung, auf welche Therapiemaßnahme ungefähr reagieren wird. Ich glaube, dass da die Kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Das ist auch was, was ich jetzt bei uns beim Trainer, beim Ralf Rangnick, sehr, sehr schätze. Da haben wir eben den Fall gehabt, dass wir in Schweden einen angeschlagenen Spieler hatten. Und dann war wirklich am Vorabend ein Meeting bei mir im Therapiezimmer zwischen Trainer, Teamarzt, Spieler und mir, wo wir dann gemeinsam eigentlich überlegt haben, okay, was macht jetzt einen Sinn und was macht keinen Sinn im Interesse des Spielers zuallererst, aber auch der Mannschaft. Und so gesehen, ja, es ist viel Druck. Aber ich glaube, mit einer kompetenten, aufgeklärten und ehrlichen Kommunikation und Arbeitsweise schafft man das auch.
Ja, ich kann mich erinnern, Frankreich war das mit dem Junuzovic, war das gell, mit dem Bänderriss, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Spielt man nicht mit einem Riss? Muss man, wenn man auf der Ebene arbeitet, vielleicht auch so die schöne Medizin ein bisschen auch hinten anstellen, wenn man sagt, okay, der Spieler ist super wichtig, das steht an Niederlande, wenn wir jetzt sagen, ich glaube am 23. Juni oder wann auch immer das ist, letztes Gruppenspiel, es geht noch um was und da ist jetzt vielleicht ein wichtiger Spieler, der vielleicht einen leichten Bändereinriss im Knöchel erlitten hat im Spiel davor. Ist es dann, dass man vielleicht auch ein bisschen über seinen Schatten springen muss und sagt, hey, okay, ich weiß, es ist jetzt medizinisch vielleicht nicht das Beste, aber das tapet man so zu, dass das auch geht und versucht halt drumherum natürlich alles zu machen, aber wir wissen alle, ein Bandel heilt nicht innerhalb von 2 Stunden sozusagen, sondern es braucht oft ein paar Tage länger. Wie ist das so? Zeigt uns mal so eine Situation, dass so Junge das sehen, wie schaut das dann aus, wenn so eine akute Verletzung da ist? Was schafft die Manpower zu bewirken sozusagen in so einer kurzen Zeit zwischen 2 Spielen? Was für Geschütze werden da aufgefahren?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Du musst leider im Fußball doch relativ oft pokern als Therapeut. Natürlich, die letzte Entscheidung hat immer der Mannschaftsarzt und der hält letzten Endes auch seinen Schädel hin, ist klar. Aber eigentlich gibt es schon sehr viele Situationen, wo du eigentlich einerseits dem Mannschaftsarzt, andererseits dem Trainer, natürlich auch den Spieler deine Einschätzung abgeben musst. Und das, du kannst machen, was du willst, du kannst alle möglichen Tests auspacken. Es ist dann oft wirklich ein Bauchgefühl, ja, und es ist ein Poker, ja, weil der braucht nur eine blöde Bewegung machen und kann sein, dass er nach 10 Minuten wieder vom Platz muss. Und dann hast du halt den Scherben auf. Ja. Also zumindest nehme ich es mir dann halt auch immer so zu Herzen und zitter dann halt vielleicht schon innerlich ein bisschen in gewissen Situationen und umso erleichterter bin ich dann, wenn es aufgeht. Du hast jetzt die Situation mit dem Slade Junuzovic 2016 angesprochen, der im ersten Gruppenspiel eben den Bänderriss erlitten hat, der dann sage und schreibe 8 Stunden pro Tag therapeutische Maßnahmen verpasst bekommen hat. Der ist quasi immer nur im Kreis gerannt zwischen uns dreien damals. Da war der Stefan noch nicht an Bord und hat halt bei jedem von uns drei Therapeuten halt verschiedenste Maßnahmen verpasst bekommen und ist dann tatsächlich wie durch ein Wunder zumindest im dritten Gruppenspiel wieder ein paar Tage später auf der Bank gesessen. Also er wäre rein theoretisch ready gewesen, auch von subjektiv von sich aus, und auch wir haben ihm quasi das Okay gegeben mit Tape etc. Zu spielen, ist dann letzten Endes aus sportlichen Gründen offenbar nicht zum Einsatz gekommen, aber wäre ready gewesen, ja. Und vielleicht auch in die Richtung passt die Story von 2021 mit dem Marko Arnautović. Also das war vielleicht für mich auch so, wenn ich jetzt sag, die schönsten Momente sozusagen oder erleichtert, vielleicht nicht unbedingt schön, aber erleichternd, der war halt irgendwie, der Marco hat damals in China gespielt und hat sich kurz vor der Euro einen Muskelbündelriss sogar zuzogen und ja, normalerweise hättest halt gesagt, puh, also geht sie in Wahrheit bis zur Gruppenphase nicht aus. Er ist dann noch vorab, vor dem eigentlichen Treffpunkt, noch zu mir in die Praxis gekommen, erste Einschätzung. Und dann eigentlich habe ich schon nach der ersten Behandlung in Frankfurt damals ein Feedback oder meine Einschätzung abgeben müssen. Und das meine ich mit Pokern. Ja, jetzt hast du ihn einmal angegriffen, den Spieler. Hast die Diagnose zwar schon von MRT in der Hand, aber jetzt nagelt das dich mehr oder weniger fest, ja, und sagt halt irgendwie, naja, was sagst du? Glaubst, geht es aus bis zur Gruppenphase oder nicht? Soll man mit in den Kader nehmen, weil er nimmt ja den anderen wieder einen Platz weg. Du darfst nur eine gewisse Anzahl an Spielern mitnehmen etc. Also das sind schon alles dann Sachen, wo es einem gar nicht so gut geht dabei. Mhm. Ja. Und ich habe dann halt ganz frech gesagt, ja, Ziel ist, dass er in der Gruppenphase im Optimalfall im ersten Spiel gegen Nordmazedonien reinkommt, vielleicht nur für einen Kurzeinsatz, aber spätestens dann fürs zweite Gruppenspiel halt ready ist, vielleicht sogar vom Start weg zu spielen. Und die zwei Vorbereitungsspiele lasst man auch komplett aus, logischerweise. Und ja, letzten Endes war es dann tatsächlich genau so, aber es hätte auch genauso nach hinten losgehen können. Ne? Das ist halt immer ein bisschen ein Lotteriespiel. Jetzt ist der Marco dann in der, ich glaube, 60. Minute gegen Nordmazedonien reinkommen, hat dann orgerweise noch in der 90. Minute, glaube ich, auch noch das 3:1 gemacht. Das war dann die Geschichte, wo er dann kurz einen Tourette-Anfall bekommen hat und somit aus medizinischer Sicht recht angenehm, weil er hat irgendwie kurz in die Kamera geschimpft und wurde dann von der UEFA für ein Spiel gesperrt, was für uns super war. Genau, dass er da halt wieder ein bisschen gezwungene Pause bekommen hat und hat dann im letzten Spiel gegen Ukraine, ich glaube sogar von Anfang an spielen können, ne? Und wie gesagt, ist super gelaufen, aber weil du auch sagst, im Sinne des Spielers, diese Muskelverletzung hat er, also er hat eben dann auch gegen Italien, glaube ich, auch noch von Anfang an gespielt, also für die Euro alles wunderbar geklappt, aber diese Muskelverletzung hat er monatelang noch gespürt immer wieder und haben wir wirklich auch noch in vielen Lehrgängen danach immer wieder bearbeitet. Also natürlich, aus medizinischer Sicht, wäre es natürlich gescheiter gewesen, wenn er da noch nicht gespielt hat, aber gerade bei so einem Großereignis, wie gesagt, ist auch der Spieler sich bewusst, dass er da natürlich ein bisschen pokert und seinem Körper vielleicht nicht unbedingt Gutes tut, aber oft hast halt nur diese eine Möglichkeit, um dich wirklich cool zu präsentieren.
Ja, könnte man jetzt eigentlich das Fass David Alaba aufmachen. Ich mache es nicht, weil ich glaube, wir drei haben unsere Meinung dazu, lassen uns mal überraschen, wie es dann ausschaut. Oder ja. Stefan, noch um das abzuschließen, wir beide dürfen ja auf der FH unterrichten, da wird ja immer das evidenzbasierte Arbeiten in den Vordergrund gestellt. Ist das im Sport, so wie wir jetzt gerade diese ganzen Beispiele gehört haben, ist das auch möglich, das zu 100% umzusetzen, wie es ja von ganz vielen gefordert wird und wo ja ein sehr Lagerdenken da ist, zwischen Schwarz-Weiß, sage ich immer, so nur so und nur so. Ist es im Sport überhaupt möglich oder geht es da einfach wirklich darum, wenn es 0,5% hilft, das, was ich jetzt mache, damit der beim nächsten Spiel wieder spielt?
Genau, also vorweg an meinem Sport, glaube ich, der Zweck heiligt die Mittel, wer heilt, hat recht, das ist einfach so, weil man kann es ja auch den Spielern nicht übel nehmen, wenn die sagen, es ist mir eigentlich wurscht, wie die Studienlage ist, wenn es mir nachher besser geht ein bisschen, dann bitte machen wir das jetzt. Und ich glaube, dass da vor allem auch diese Evidenz-Hardliner, wie ich es nenne, sich bewusst sein müssen, dass es für manche Dinge einfach keine Evidenz geben kann. Weil du wirst jetzt nicht die Studie finden, wo du sagst, du hast jetzt Nationalteamspieler, sprich Top-Level-Athleten in einer Wettkampfsituation, bei denen die Intervention bei der Verletzung angewandt wurde, und wir haben auch noch ein großes Sample. Also ich glaube, man muss einfach auch wissen, dass man jeden Fall individuell betrachten muss. Dann nutzt es einfach, wenn man gutes Clinical Reasoning hat, gute Kenntnisse natürlich der Physiologie und Pathologie, und einfach ehrlich sagt, es kann hier keine Publikation geben. Das ist einfach so. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir beim ÖFB oder dass der Chris oder ich glauben, dass wir irgendwie da geschiste oder esoterische Dinge machen. Aber wenn man jetzt die Zeit hat, dass man zum Beispiel eine passive Modalität macht, wie jetzt irgendein Stromgerät oder eine Lymphose, wir haben die Zeit beim Fußball und wir haben die Ressourcen und das bringt 10%, ja super, wir nehmen es mit. Also ich glaube, das ist eben eine wichtige Sache, wo man einfach auch erkennen muss, es ist jetzt nicht unbedingt nicht evidenzbasiert, nur wie schon gesagt, es kann die Studie dafür gar nicht geben.
Kann man nur unterschreiben, so nehme ich so hin. Bleiben wir gleich bei dir, Stefan. Du hast Eishockey auch betreut. Wo sind die Unterschiede zwischen Fußball und Eishockey?
Das bin ich wirklich oft gefragt worden, die Frage. Also ich würde mal sagen, bei der Frisur. Aber
bei der Gesichtsbehaarung früher,
mittlerweile nicht. Und je nach Playoff-Stand die Gesichtsbehaarung. Nein, also es sind beide Sportarten sind einfach Top-Athleten. Die eine Sportart hat vielleicht mehr mediale Aufmerksamkeit und damit mehr Geld, in Österreich zumindest verbunden. Das wäre jetzt in Kanada auch wieder anders. Aber es sind alles Profisportler. Es sind, was ich gemerkt habe oder was mir viele in den Mund legen wollten, die mir diese Frage gestellt haben, also die Eishockeyspieler sind aber schon der Härteren, gell? Das ist halt so ein bisschen das Klischee, auch dieses Kriegerhafte, wie sie halt daherkommen mit der Rüstung, dem Helm und allem. Aber tatsächlich würde ich jetzt nicht sagen, dass die Eishockeyspieler härtere Typen sind und die Fußballer weichere. Was ich bemerkt habe, ist, dass im Fußball-Profisport die Sportler einfach schon sehr, sehr früh gewöhnt sind, dass es die Möglichkeit der Physiotherapie gibt, weil es ist einfach der Großteil unserer Mannschaft, hat auch eine Akademie durchlaufen, die ja Gott sei Dank inzwischen auch alle mit Physiotherapeuten und Masseuren und einem Medical-Team bestückt sind. Das ist im Eishockey nicht immer so. Und deswegen würde ich vielleicht sagen, ein Unterschied, der mir aufgefallen wäre, dass Fußballer kommen vielleicht ein bisschen früher manchmal, bevor aus einer kleinen Sache eine große Sache wird, was ich gut finde. Eishockeyspieler kommen manchmal vielleicht ein bisschen zu spät oder haben vielleicht den Vorteil, dass sie dann von einer kleineren Sache vom Kopf her nicht so belastet werden, weil sie es einfach nicht gewöhnt sind, dass man wegen dem zum Physio geht. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied, wo man halt auch merkt, die Professionalität, die halt wieder dem Geld und der medialen Aufmerksamkeit geschuldet ist, auch im Nachwuchs. Aber ansonsten sind alles lässige Sportler. Mir taugt beides extrem. Ich schaue auch sehr, sehr gerne Eishockey, muss ich sagen. Und werde jetzt auch die AWM natürlich verfolgen und da die Daumen drücken für den Roger Bader und sein Team.
Ich habe schon erwähnt, dass er ein Interview mit Klaus Eder gehabt hat und der hat gesagt, dass die Spieler heute viel ausgeschlafener sind als früher. Weil früher sind sie gekommen, haben sie auf die Liga gelegt und haben gesagt, massiere mich durch. Und jetzt kommen sie her und sagen, schau mich an, wo fehlt mir was, wo steht was falsch, dies, das und so weiter. Jetzt bist du auch schon lange dabei, Chris. Beobachtest du den Trend auch, dass die Spieler viel mehr körperbewusst auch schon denken und sagen, und nicht erst so, wie du es gerade gesagt hast, Stefan, erst dann kommen, wenn was wehtut, sondern sagen, hey, schau, wo kann ich da was machen? Ist da irgendwas? Wie schaut es mit dem Gelenk aus? Was können wir da machen? Also einfach der präventive Ansatz, wird das auch viel mehr von den Spielern bei euch auch gefordert sozusagen?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt ein bisschen die Herzen in die Augen bei dieser Spielergeneration gerade. Das sind wirklich, also gerade wenn wir unseren aktuellen Kader hernehmen, das ist wirklich ein Haufen auch wohlerzogener und höchst fokussierter und professioneller Typen. Also da merkt man schon einen irrsinnigen Unterschied. Ich würde jetzt einmal sagen, so in den letzten 6-7 Jahren hat sich da unglaublich viel getan. Es gibt quasi gar nicht mehr den Spieler, der einfach mit gottgegebenen Talent geboren ist und sich ausschließlich auf das verlässt. Also ich glaube, es hat mittlerweile auch jeder, vielleicht nicht ganz so talentierte Fußballer, auch überrissen, dass er unglaublich viel, wenn nicht alles, mit Athletik wettmachen kann. Das ist, glaube ich, auch so ein Merkmal vom modernen Fußball, dass alles viel athletischer worden ist, wie wahrscheinlich in vielen Sportarten ist alles athletischer worden. Aber ja, also genauso ist es, wie du sagst, dass die Jungs einfach viel professioneller sind und viel mehr Sachen ausschöpfen und eben auch schon selber viele Dinge kennen. Ich sage jetzt nicht unbedingt, was das Arbeiten auf der Liga angeht, aber wenn man sich den individuellen Warm-up, wir haben sowas wie einen Pre-Warm-up eigentlich noch, bevor der eigentliche Mannschafts-Warm-up losgeht. Also wenn da jetzt zum Beispiel Hausnummer um 11 Uhr Training ist, dann steht aber noch einmal 10.30 Uhr individueller Warm-up im Gym am Plan, so auf der Art. Und da darf eigentlich jeder das machen, was ihm halt gut tut. Und wenn man da so in die Runde schaut, also es ist herrlich in Wahrheit, es ist ein Potpourri an wirklich richtig tollen physiotherapeutischen, präventiven Übungen, was die Jungs einfach schon ohne Anweisung machen können. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel schleimen, aber es ist tatsächlich so, dass das eine großartige Generation ist, mit denen man therapeutisch halt richtig cool arbeiten kann. Und eben auch, was man zusätzlich auch noch taugt, ist, dass sie charakterlich so unglaublich abgebrüht und reif sind. Zeitweise ein 19-, 20-Jähriger einen Fokus hat wie früher Anfang 30-Jähriger. Ja.
Das heißt, die Mischung bei euch ist gerade richtig gut auch. Es sind ja nicht nur junge Spieler, es sind ja doch noch ein paar. Marko Arnautović hast du erwähnt, der ja auch schon in seinen 30ern ist sozusagen.
Ja, 35 sogar schon.
35. Ja. Mhm. Glaubst du, dass das auch erfolgreich oder einer der Erfolgsgaranten sein kann, diese gute Teamgefüge, dass jeder auch so professionell arbeitet und so gestanden, so wie du gesagt hast, so bodenständige Burschen noch sind? Glaubst du, dass das den Erfolg, der jetzt, der auch da ist, auch ein bisschen
er spricht mitbringt? Jetzt auch so ein bisschen die Stimmung untereinander an, meinst du das? Oder meinst
genau,
du jetzt
auch, ja, einfach all das Ganze, einfach auch
also
das,
was uns dieser Trend zu sehen. Aufgefallen ist, glaube ich, haben wir zwei geredet, Stefan, gell, dass natürlich hast du immer so eine minimale Grüppchenbildung bei einem 24-Mann-Kader. Aber früher war das halt viel, viel extremer. Also wenn ich da jetzt so 13 Jahre oder so zurückdenke, dann hast wirklich bei einem 24-Mann-Kader hast wirklich 5 Gruppierungen gehabt, so auf die Art. Und jetzt sind es dann wirklich zeitweise in 10er, 12er Runden sitzen sie nach dem Essen noch zusammen oder selbst am Gang im Hotel sitzen sie dann am Boden und machen sie irgendwelche Spielchen, die halt jetzt gerade beliebt sind und haben halt wirklich eine totale Hetze und glaube schon auch, dass das viel dazu beiträgt, dass sich das viel mehr durchmischt. Mhm. Ich glaube, früher hast du halt schon vielleicht auch mehr Reibungspunkte unter den Stars vielleicht gehabt oder unter den Spielern halt generell und das kommt mir vor, hast beim aktuellen Kader so gut wie gar nicht. Also, dass der einer, wenn der andere so gar nicht riechen kann, wüsste ich jetzt nicht.
Das heißt, Finale Deutschland und Österreich geht sich aus. Oder du lachst.
Ja, also wir sind sowieso immer höchst positiv und optimistisch. Also ist eh klar, dass also wir glauben immer an den Erfolg und wir glauben vor allem auch an unsere Jungs. Und du, wer weiß, ja. Also ich, wie gesagt, in der Tendenz bin ich definitiv immer ein Optimist. Und ja, also ich habe den nächsten freien Termin in meiner Praxis eine Woche nach dem Finale erst wieder. Ja. Also von dem her, vorher rechne ich gar nicht damit, dass ich wieder zu Hause bin. Ja.
Ich habe den Eder Klaus dieselbe Frage gestellt, er hat auch etwas belächelt, dass sich ein Finale Deutschland gegen Österreich ausgeht. Obwohl er in deiner Hut quasi auf die Welt gekommen ist sozusagen, hat er mir erzählt, er ist ein halber der Österreicher sogar.
Yeah.
Im Auhof ist er dort in der Gegend, sein wirklich, Vater. Ja. Ja, genau.
Also Österreich habe ich schon gewusst, aber das ist wirklich
auch genau, und sein Vater Österreicher und er ist dann eben nach Donaustauf irgendwie angesiedelt sozusagen. Kommen wir wieder zurück zum Medizinischen. Ihr beide habt viel Erfahrung, wenn es darum geht, Mannschaften zu betreuen, Teams zu betreuen. Was darf im Betreuerkoffer niemals fehlen? Eure drei Top Essentials.
Ja, mich darfst du nicht fragen bei sowas, weil ich bin der Obermonk schlechthin im Medical Team. Also ich brauche alles. Also da können wir jetzt einen eigenen Podcast machen, was alles in meinem Betreuerkoffer drinnen sein muss. Weil ja, also ich bin wirklich ein bisschen monkoid, was das angeht. Und wenn da mal, weiß ich nicht, ein Q-Tip fehlt, wäre ich schon nervös. Ja, also das ist, aber...
Ich würde sagen, wenn es nicht an der gleichen Stelle ist, wo sonst ist, wirst du nervös.
Das aber. Sowieso, ja, aber man greift einfach auch nicht in fremde Betreuerkoffer, Stefan. Damit fängt es mal an. Ne? Nein, aber im Großen und Ganzen, also wenn du mir jetzt wirklich das Messer an die Kehle haltst und sagst, name one thing, also eine gute Schere ist einmal essentiell. Also das, glaube ich, ist
Es glaubt man wichtig. Aber gar nicht. Ja, es gibt, ehrlich, muss man echt sagen, es gibt so viel scheiß Verbandscheren, yeah. Ja, die einfach nicht schneiden, yeah. Und da brauchst du einfach eine richtig gute und da bist du yeah. Happy damit.
Aber dann setzt sich auch einmal auf den Hintern, wenn du mal realisierst, was Verbandscheren kosten können, rein theoretisch. Ne? Also hätte man früher niemals gedacht, dass eine Schere, keine Ahnung, 80 Euro kosten kann. Aber Fakt ist halt, die hat man dann halt auch Ewigkeiten, wenn man darauf aufpasst, dass sie nicht gestohlen wird, aber ja, hinwerden in dem Sinn tut dir dann wirklich um einiges länger nicht als preisgünstigere. Ja.
Das stimmt. Stefan, wie schaut es bei dir aus? Ja. War es im Eishockey das Riechsalz oder?
Genau, im Eishockey das Ammonium war natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das dann auch kurz vor dem Match neben dem klassischen Chinaöl dabei hat. Ist jetzt sicherlich ein bisschen anders im Fußball. Fußball würde ich auch eher so die klassischen drei Schere, Tape, vielleicht Kinesotape tippen oder Underwrap noch. Eishockey war da halt ein bisschen mehr Richtung Platzwunden war wichtiger. Da haben wir so eine blutstillende Diktur gehabt von einer ganz besonderen Apotheke aus Innsbruck mit einem Eisensulfat, was einfach wirklich gut funktioniert hat, wenn man irgendwo einen Cut im Gesicht oder im Mund hatte. Und da war es sicherlich eher eine Zahnaufbewahrungsbox, habe ich zwar jetzt beim Fußball rein reklamiert, aber ich muss schauen, wo sie ist und wir haben es bisher Gott sei Dank noch nicht braucht. Aber so Dinge an einem Eishockey vielleicht präsenter, würde ich sagen. Also eher diese akuten, blutigen Verletzungen als jetzt im Fußball in der Vorbereitung.
Ich sage es immer, oder ich bin der Meinung, umso besser dein Betreuerkoffer bestückt ist und da verstehe ich dein Monk-Gehabe, umso besser kannst du auch als Physio reagieren, wenn was ist. Weil wenn du nur eine Schere und eine Tape und eine Kinesio drinnen hast, ja, cool, ja, sind wichtige Essentials, aber ich glaube immer, umso mehr du mit hast, umso besser kannst du ja auch dann arbeiten. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Ding, was man nicht vergessen darf. Deshalb lieber mehr mitnehmen, vielleicht jetzt nicht am Platz raus, das kann man ja in der Kabine lassen, aber ich denke mir auch immer, ich habe auch immer lieber mehr mit und von dem einen vielleicht zwei, weil ich dann einfach auch sicherer auftreten kann, weil ich weiß, das ist da, das ist da, das ist da. Das macht ja auch gleich viel mehr Spaß zum Arbeiten.
Ja, ich glaube, vielleicht können sich auch nicht alle da so richtig vorstellen, wie so ein Betreuerkoffer jetzt zum Beispiel bei uns ausschaut. Also das ist wirklich so ein richtig großer Werkzeugkoffer sozusagen, wo wirklich extrem viel Klumpert drinnen ist. Also sei es jetzt auch Medikamente, Verbandsmaterialien, Salben, Cremen, Fieberthermometer, was weiß ich, was alles, Nagelscheren, alle für alle Eventualitäten, wie du sagst, gerüstet sein, sollte halt die oberste Prämisse sein im Mannschaftssport. Und natürlich hat man dann vielleicht jetzt noch einmal ein handlicheres, kleineres Taschel für die Trainingsbetreuung oder dann halt auch, wenn es jetzt wirklich darum geht, beim Match reinzulaufen, ist natürlich auch umso leichter, umso besser das Köfferchen. Von dem her würde ich da diese drei Einsatzgebiete halt auch noch einmal unterscheiden. Ne? Aber ja, im Grunde genommen, wie du sagst, ich glaube, Vorbereitung ist halt das halbe Leben auch. Also jetzt, wenn wir wieder beim Matchbetrieb bleiben, der Michael Vetterazzi und ich fahren zum Beispiel, wir teilen uns am Matchtag immer auf, der Stefan und der Zeischke bleiben im Hotel bei den Jungs und der Vetter und ich fahren eigentlich schon gute 1,5 Stunden vor der Mannschaft ins jeweilige Stadion und präparieren dort eigentlich alles, was auch Getränke, Riegel, Shakes, was weiß ich was, eben mit dem Nutritionist jetzt mittlerweile als Unterstützung, aber eben auch unsere Verbandsmaterialien, ja, wenn wir jetzt wissen, keine Ahnung, ich habe heute 4 Spieler zu tapen vor dem Spiel. Jeder Spieler hat auch ein bisschen so seine individuellen Wünsche beim Tapen und dann schaue ich halt einfach auch, dass ich dann nicht mehr zum Basteln anfangen muss, wenn die Jungs schon da sind, sondern dann ist schon alles vorgeschnitten und handgerecht am Tisch. Ja.
Vielleicht, entschuldige noch kurz, also ich glaube auch, wenn wir davor gesprochen haben wegen einem Wartestäbchen, ich glaube, was essentiell ist, egal mit welchem Budget man jetzt draußen arbeitet, ob das ein kleiner, großer Verein oder Verband ist, ich glaube, was wirklich wichtig ist, einfach know your shit. Das heißt, wenn ihr einen Koffer habt und wenig drinnen ist, ihr müsst wissen, wo was genau ist, weil das Blödeste, was geben kann, ist einfach, dass eben eine Stresssituation ist und dann eben genau die Schere fehlt. Weil ein Chinese oder der Preisen ist eher sportlich. Und ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig, dass man genau weiß, wo was ist. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man eben eigentlich nicht in fremde Köfer reingreift. Und das Schöne ist, dass wir aber beim ÖFB, jeder hat seinen eigenen Betreuerkoffer und jeder weiß haargenau bei seinem Koffer, den er auch beim Match dabei hat, wo was ist.
Und trotzdem greifst du immer in meinen rein, ne?
Ja, aber die sind halt die cooleren Sachen drin. Das ist wie früher in der Volksschule, oder? Die Jausenpause bei dem auch immer besser.
Ja, ist einfach ein Schrei nach Zuneigung, würde ich sagen.
Also man sieht bei euch, so Spaß habt ihr nicht am Lehrgang, oder? Ist ziemlich, ziemlich ernst und so.
Ja, kann man schon so sagen. Also,
ist gut so. Professionalität, ne?
Genau. Nein, also Gott sei Dank, hast mich in einen schwachen Moment erwischt, gebe ich es einmal ausnahmsweise sogar zu, sind und meine ÖFB-Medical-Team-Kollegen gleichzeitig auch richtig gute Freunde von mir, also so kann man das unterschreiben und ich glaube, das ist genauso wie bei den Spielern am Feld auch ein Erfolgsgeheimnis von einem funktionierenden Medical Team. Umso besser du dich untereinander wirklich auch privat verstehst, umso besser wird halt das auch dein professionelles Output sein, weil einfach auch viel mehr Kommunikation dann einfach auch stattfindet, ja. Wenn ich einfach schaue, dass ich so schnell wie möglich nach dem Mittagessen aufstehe, damit ich den nicht mehr sehe, dann wird es vielleicht erst gar nicht zur Sprache kommen, dass man den einen oder anderen Spieler vielleicht auch gemeinsam unterstützen könnte. Also ja, wie gesagt, da haben wir jetzt gerade Glück, dass das alles so harmonisch und homogen ist. Und ja, macht noch mehr Freude natürlich, wenn dieser Faktor auch gegeben ist.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Leute lieben immer Anekdoten. Du hast schon eine erzählt vom Marko Arnautović. Das hat wahrscheinlich kein anderer so genau gewusst. Ich meine, man wusste damals, er hat eine Muskelverletzung, aber dass das auch ein Bündelriss war und dass er dann einfach auch spielen konnte, Tor macht und so weiter und so fort. Hast du noch was für uns, Stefan, wo du sagst, kann auch gerne aus dem Eishockey sein, wo du sagst, das war wirklich so auch... wir haben alle unsere Pappenheimer, sage ich mal, wo man irgendwie... der braucht irgendwas Besonderes, weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, Chris, wie du Taping bei mir gemacht hast. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, der wollte nie eine Unterzugbinde, sondern der wollte immer die Unterzugsbinde, der wollte das nie direkt auf die Haut. Ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendwas kann ich mir erinnern. Solche, jeder A-Story vielleicht, wo man sagt, okay, auch das gehört als Physio dazu, was sich vielleicht denkt, Alter, ehrlich?
Ja, das habe ich eh vorher aber auch angesprochen, dass halt einfach jeder so seine individuellen Spleens hat, ja, oder keine Ahnung, wenn du jetzt noch bei den
prominenteren Spielern
bleiben willst, beim David, der reißt zum Beispiel das erste Stückerl vom Tape immer selber ab, bevor es dem ein Tape dann aufs Handgelenk oder was auch immer geben kannst. Okay. Aber das ist auch so ein bisschen, weiß nicht, Aberglaube oder was auch immer, das erste Stück reißt ab, haut's weg und dann darfst du anfangen, so auf die Art. Ja. Also solche Sachen gibt schon und vielleicht dann, das, was du gemeint hast, sind dann, glaube ich, zum Teil aber auch eher funktionelle Sachen. Weißt, das braucht man ja nicht wirklich verurteilen, sondern einem ist halt angenehmer, wenn es direkt auf die Haut tapst. Es gibt sogar Spieler, die sagen, na, geh weg mit den Underwrap, ich will es direkt auf der Haut spüren, ich habe mir extra die Haxen rasiert, was weiß ich was. Also das ist eher so die Ausnahme, wo du dann sagst, okay, ja, gern. Ist ja eigentlich auch gescheiter direkt auf die Haut, aber kenne ich gar nicht. Ja. Aber ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende, ne? Dass halt jeder so ein bisschen seins will.
Was für mich vielleicht beim Eishockey am Anfang überraschend war, war einfach auch diese Sache mit dem Schlägertape. Also für die, die es nicht wissen, der Schläger wird ja an der Schaufel eigentlich mit einem Tape, jetzt keinem Leukotape, sondern einem anderen Tape eigentlich getaped. Und da gibt es halt auch so fast schon religiöse Unterschiede zwischen schwarzen und weißen Schlägertape. Und das wird dann auch in der Drittelpause auch wegen am Grip und den Eigenschaften immer wieder neu gewickelt. Und manche Spieler wickeln da wirklich sehr viel auch schon in der Trainings- und Matchvorbereitung. Und der Christoph Gratoch will auch ein Physiokollege von uns, der mit mir mal Eishockey-National den betreut hat, hat es eben so schön auf den Punkt gebracht, warum manche Spieler halt mit einem weißen Tape fast gar nicht spielen können, sagt er, naja, der Kartoffel ist halt immer dabei. Und ich glaube, das ist im Spitzensport genauso wie im restlichen Leben. Im Spitzensport geht es halt oft spitz auf Knopf, wie unser Teamarzt gerne sagt. Und ich glaube, dass da einfach dann so Splays oder so Riten einfach entstehen, ja.
Ja, braucht man ja auch. Ja. Ich meine, wir wissen ja jetzt, David Alaba hat wahrscheinlich schon 27.000 Tape-Rollen verschwendet, indem er jedes Mal das Ding abreißt, aber gut zu wissen. Zu guter Letzt noch, ihr habt beide auch nebenbei eure Praxisprojekte und so weiter. Stefan, bei dir wissen wir auch, du hast das Fokus Leiste, das ja auch seit, ich glaube jetzt, 1,5 Jahren läuft. Wann kommt der nächste Teil? Kann man das schon sagen? Oder?
Genau, also ich sitze jetzt gerade, wenn es die Zeit erlaubt, quasi am Advanced-Kurs. Macht mir einen Riesenspaß, weil da einfach sehr viel praktische und Erfahrungen einfließen werden, eigentlich so aus den letzten, naja, inzwischen doch dann 16 Jahren, wo ich mit Sportlern mit Leistenproblemen arbeite. Habe jetzt auch erfreulicherweise schon bei Red Bull, bin ich nächste Woche wieder und mache einen Workshop für die, auch schon teilweise mit Inhalten aus dem Advanced-Kurs. Also bin jetzt auch so ein bisschen in die Hands-on-Schiene wieder gekippt. Die kann man einfach, Physiotherapie ohne Hands-on ist einfach schwierig. Aber da hoffe ich eigentlich, dass der Advanced-Kurs mit Ende des Jahres, vielleicht wenn es im Fußball ein bisschen ruhiger wird, dass der allerspätestens dann online gehen kann. Und da werde ich dann ja auch natürlich dich informieren.
Sehr gut. Für die, die jetzt den Basic-Kurs noch nicht gemacht haben, hast du ein kleines Zuckerl mitgebracht sozusagen?
Genau. Also ich würde ganz gerne jetzt nämlich bis zum Finale von der Europameisterschaft oder sagen wir bis zum 15. Juli, weil wir werden hoffentlich was zum Feiern haben, gibt es für alle, die jetzt den Podcast gehört haben, einen 15% Rabattgutschein, ganz simpel einzulösen. Im Checkout-Modus bei der Kasse mit Sportphysiotalk 15. Und du wirst das dann vielleicht auch noch in die, wie heißt das, Keynotes?
Nein. Shownotes.
Shownotes. Oder wo auch immer
rein. Auf jeden Fall, ja.
Irgendwie erwähnen, dass es ein Goodie gibt. Aber ich glaube, es ist ein cooler Kurs, vor allem mit vielen Sportlern, die Hüfte Leiste haben, eben wie Fußball arbeiten und hoffe, dass da viele davon profitieren, von meinen Weisheiten.
Zu guter Letzt hätte ich gern 3 Take-Home-Messages, um so lange wie ihr zwei auch diese Leidenschaft ständig mitzubringen, mit Sportlern und Sportlerinnen zu arbeiten, herumzufahren auf der ganzen Welt. Jetzt, wenn das jetzt einer hört, der Chris Ogris, wie er 17 war oder sowas, dein 18-jähriges Ich sozusagen, wenn der, du hast damals gesagt, der Klaus Eder war Mentor, jetzt gibt's die junge Generation, da kommen auch wieder welche nach. Was würdet ihr so als die 3 Take-Home-Message oder 2, wie auch immer, ist egal, sagen, damit man wirklich auch immer diese Leidenschaft halt hat oder dass es nicht nur dieses, ich trage ein schönes Logo, ich trage die Sponsoren, ich fahre dorthin oder dorthin, sondern dass es auch mehr ist als nur schöne Fotos von sich zu haben, wo man mit dem Wappen der österreichischen Fußballnationalmannschaft herumgeht, sondern einfach, was sollte man mitbringen als Sportphysiotherapeut? Um so zu unterwegs zu sein wie ihr zwei?
Also abgesehen natürlich davon, dass man dafür brennt, glaube ich, sind für mich wären die 3 Dinge ganz klar: gut sein in dem, was man tut, ehrlich sein, weil wenn man nicht ehrlich ist, irgendwann wird man aufplattelt. Und das Dritte ist gerade im Sport, sich selber und sein eigenes Ego nicht so wichtig nehmen, denn wir sind der Teil von einem Ganzen. Und es geht nicht um uns, sondern es geht um einen Sportler oder eine Sportlerin.
Ja, richtig schön formuliert. Und das von dir, Stefan, ne? Muss ich sagen. Ja.
Ich habe ihn vorab schon gebrieft.
Ah, ja. Na, ich würde vielleicht noch Improvisation ist alles hinzufügen. Also ich glaube, man wird halt in der Sportbetreuung sehr oft gezwungen sein zu improvisieren. Es gibt einfach kein noch so professionelles Setting, wo es nicht dann doch irgendwie einmal, keine Ahnung, vor kurzem haben wir erst in Belgien die Situation gehabt, dass wir einfach am Hotelzimmerboden behandelt haben um Mitternacht, also weil unser Equipment noch im Flieger war und Verspätung gehabt hat. Und solche Geschichten könnte ich da unzählige erzählen. Natürlich bei Olympia wahrscheinlich noch viel, viel ärgere Sachen als im Nationalteam beim Fußball. Aber ich glaube, man sollte sich einfach auch von dem Gedanken des perfekten Settings schnell einmal verabschieden und einfach schauen, was man aus der jeweiligen Situation optimal rausziehen kann. Und ja, ansonsten glaube ich halt einfach, auch in den Sportarten, wo es halt, was halt schon auch ein wichtiger Punkt ist, den man ansprechen sollte. Natürlich gibt es sehr viele Sportarten, wo es finanziell katastrophal ist für uns Therapeuten. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen durchbeißen und sich eben motivieren an den Erfolgserlebnissen, die man dann halt mit den Menschen einfach auch hat, mit den Sportlern, mit den anderen Betreuern, mit den Trainern, was auch immer. Das ist halt auch eine Form der Bezahlung wahrscheinlich. Und irgendwann glaube ich dann trotzdem, dass wenn man wirklich dranbleibt und sagt, man will einfach sich auf diese Sportschiene spezialisieren, dann wird auch früher oder später der Punkt kommen, wo es zumindest so gut verdienst, dass du davon leben kannst. Also ich glaube, dass viele nach den ersten 2-3 Jahren schneller mal aus wirtschaftlichen Gründen das Handtuch werfen und sagen, weißt was, pfeif auf diese Sportecke, ist zwar cool, aber ich mache jetzt wieder Wald- und Wiesenpatienten, weil da weiß ich einfach, was ich bekomme pro Stunde oder pro Einheit. Und ich glaube, wenn man wirklich diesen Traum hat, in der Sportbetreuung zu arbeiten, dann sollte man da einfach dranbleiben. Das ist, glaube ich, das Ding.
Ja, das kann ich auch wieder nur unterschreiben sozusagen. Dann bleibt mir eh nur mehr so viel zu sagen. Viel Erfolg, wenig Arbeit. In dem Sinn hoffe ich euch, dass ihr die EM ohne gröberen Verletzungen übersteht sozusagen, damit da keiner unserer Spieler oder eurer Spieler, in dem Fall unserer als aus österreichischer Sicht gesprochen, dass da keiner gröbere Verletzungen hat. Und ja, vielleicht geht es sich ja wirklich aus, dass der Ablauf des Codes vom Focus Leiste auch dann der Feiertag in Österreich wird, wenn ihr den Pott in die Höhe stemmt.
Ja, danke auch Christian, dass du uns eingeladen hast. Und danke auch Stefan, es war sehr unangenehm und aufdringlich. Aber ja, freue mich schon auf die Euro mit dir.
Ja, auch danke für die Einladung. War wieder sehr spannende Atmosphäre, auch die Gespräche davor. Und auch danke, Chris, dass ich mich jetzt schon ein bisschen aufwärmen konnte für die nächsten 4 Wochen. Wahnsinn.
Dann wünsche ich euch Zuhörern alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's es gut. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.